Ich habe jetzt die Ehre, den Thomas Thaler bei uns begrüßen zu dürfen. Der Thomas Thaler ist ausgebildeter Informatiker, der macht also irgendwas mit diesen Computern, glaube ich zumindest. Unternehmensberater, Bilanzexperte, hast du auch mal mit Recht auseinandergesetzt?
So ist es, ja. Aus Gründen.
Ist immer wichtig, auch in der IT, das soll man nicht unterschätzen.
Ich kann nur jedem die Studienkombi Informatik und JUS nahelegen, gell?
Also, haben wir ja auch schon gehabt beim Walter Hötzendorfer, der ja auch heuer schon bei uns einen Vortrag gemacht hat. Auch der hat diese Kombi gewählt und es war natürlich ein sehr, sehr interessanter Vortrag, den wir da hatten. Bei dir geht es jetzt darum, wie weit ein digitaler Wahlkampf gehen darf. Die ersten 10 Minuten sind auf jeden Fall am Stream zu sehen und dann kommen ein paar pikante Details aus realen Szenen und die wir nicht veröffentlichen können, aber wenn ihr hier bei uns live sitzt, werdet ihr natürlich alles zu sehen bekommen. Herzlich willkommen, Thomas Thaler.
Dankeschön. So, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich bin das zweite Mal dabei. Irgendwann switcht dann der Beamer auch um. Dann sehen wir, über was wir heute sprechen. Ich war letztes Jahr sehr skeptisch, wie ich eingeladen worden bin, wie ich gehört habe, so, ja, da geht es um Datenschutz. Also ich bin der Scheißer auf der anderen Seite. Ja, also ich bin genau der Daten aggregiert, Daten sammelt, Daten kauft und Daten weiterverkauft. Ja. Menschen wie ich sind in der Regel Söldner. Wir glauben nur bedingt an die Sachen, die wir machen, die wir verkaufen. Ich unterrichte jetzt über 10 Jahre an 3 Hochschulen Online-Marketing. Meine Studenten fragen mich sehr oft, ob man auch ein schlechtes Produkt verkaufen kann. Die Antwort ist relativ einfach, ja, sogar genauso gut. Es macht nur deutlich weniger Spaß. Also ein gutes Produkt zu verkaufen ist ein bisschen emotional befriedigender. Auch schlechte Produkte verkaufen sich. Politik ist ein ganz spezielles Geschäft. Wir werden heute so ein bisschen über den digitalen Wahlkampf grundsätzlich sprechen. Ich selber war nicht ganz unbeteiligt bei diesem aktuellen Wahlkampf. Ich habe 2012 und 2013 Regionalwahlen und Landtagswahlen mitgemacht und war jetzt bei der Nationalratswahl, habe ich den Facebook-Wahlkampf für eine der größeren Parteien gemacht. Das heißt, alles, was ich euch heute erzähle und zeige, ist jetzt nicht nur aus schlauen Büchern, sondern so ein bisschen auch hands-on. Wir werden nach 10, 15 Minuten den Livestream leider abschalten müssen. Das heißt, die Schweinereien, speziell über die Schmutzkübel-Kampagne, sehen nur die Leute, die sich ein Ticket gekauft haben und anwesend sind. Hinweis für alle Zuschauer zu Hause. Nächstes Jahr ein Ticket kaufen und persönlich herkommen, dann sieht man auch solche Sachen. Anfangen möchte ich euch ein bisschen abzuholen, wie baut man eine politische Kampagne? Grundsätzlich gilt das für sämtliche Wahlkämpfe. Im digitalen Bereich gibt es dann bei der Ausführung ein paar spezielle Unterschiede. Alles, was ich jetzt in den nächsten Minuten sage, gilt grundsätzlich auch für alle. Das sind die berühmten 3C, habt ihr vielleicht schon noch mal irgendwo gelesen. Candidate, Cause und Campaign. Es streiten sich, je nachdem, wofür man arbeitet und wer man ist, was das Wichtigste ist. Ja, also der Kandidat wird höchstwahrscheinlich glauben, dass er der Wichtigste ist. Ja, der Parteisekretär wird vermutlich glauben, dass der Cause, also die Inhalte, das Wichtigste sind. Menschen wie ich glauben natürlich, dass die Kampagne das Wichtigste ist. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte drinnen. Ja, also Kandidaten sind wichtiger denn je. Ihr habt es jetzt beim vergangenen Nationalratswahlkampf gesehen. Inhalte sind die ersten Monate gar nicht vorgegangen. Der Wahlsieger hat erst 3 Wochen vor der Wahl überhaupt zusammengebracht, sein Wahlprogramm zu veröffentlichen. Also das muss man auch mal schaffen, zu einer Wahl antreten und 3 Monate vorher noch gar kein Wahlprogramm zu haben. Das heißt, das Thema Chaos, der Inhalt, wird in den letzten Jahren immer weniger wichtig. Dafür wird der Kandidat und die Kampagne, der Zugang zu den Wählern, zu den potenziellen Wählern, immer wichtiger. Und da müssen wir uns mit einem Begriff beschäftigen. Ich kann euch hier wirklich ein Buch empfehlen, wenn ihr euch für Politik im Allgemeinen und Sprache im Sekundären interessiert. Die Elisabeth ist eine der europäischen Spezialisten, arbeitet derzeit im Ausland, hat einige Bücher geschrieben. Dieses ist wirklich empfehlenswert, kostet auf Amazon einen Nasenrammel, also würde ich mir schon mal zulegen, wenn man sich für Sprache und Politik interessiert. Da geht es um das Thema Framing. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die meisten von euch wissen, was ist ein Frame im politischen Kontext. Über das sprechen wir jetzt und ich werde euch das erklären. Das ist nämlich speziell im digitalen Wahlkampf ganz, ganz wichtig. Ich habe so ein paar Schlagworte darauf geschrieben, die mir sehr gut gefallen. Worte sind Waffen, wissen alle Leute, die auf Twitter ein bisschen unterwegs sind. Ja, da ist man sehr schnell unbedacht, schreibt in 140 Zeichen, glaubt man, man kann eh keinen Blödsinn schreiben. Das erzählt es mal der Nina Broll, ja, zum Beispiel, oder diversen anderen Leuten, die geglaubt haben, dass das eh niemand liest, was sie da so von sich geben. Ja, auch Felix Baumgarten ist ein guter Kandidat für solche Inhaltspostings, egal auf Facebook oder auf Twitter. Die Sau wird dann durchs virtuelle Dorf getrieben und je nach Ansichtssache und politischer Lage, links, rechts, Mitte, oben, unten, wird das dementsprechend umgedreht. Und das bitte müsst ihr euch merken, speziell bei der Konzeption eines Wahlkampfs, ja, jetzt wurscht, ob digital oder offline, das Framing ist eigentlich das Wichtigste. Ja, die Fakten bedingen nicht Meinungen, ja, es sind tatsächlich die Frames. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir das sehr leicht sehen können. Das ist der Klassiker, habt ihr alle schon irgendwann mal gehört, das mit dem Wasserglas. Also ich habe das Faktum, dass das Wasserglas halb voll oder halb leer ist. Ja, das ist das Faktum dahinter. Jetzt kann ich aber je nachdem, ob ich eine positive oder eine negative Stimmung ausstrahlen möchte, sprich ein positives Frame oder ein negatives Frame aufsetzen möchte, kann ich dazu sagen, das Glas, mein Gott, das Glas ist ja schon wieder halb leer. Ja? Klammer und Schuld dran sind die bösen Ausländer. Oder ich kann das Ganze positiv formulieren und sagen, bitte Leute, das Glas ist eh super, das ist halb voll, wir können unseren Durst mit dem stillen. Ja? Das sind so ein paar Begriffe aus der aktuellen politischen Gestaltung, wo ich euch das, wenn ihr ein bisschen aufmerksam Medien lest, werdet ihr über Worte wie Steuerzahler und Mindestlohn wahrscheinlich nicht ganz herumkommen. Wenn ihr so ein bisschen lest, was in der amerikanischen Regierung läuft, werdet ihr über das Thema Tote auch nicht hinwegkommen. Das ist schon die Frage, wie nenne ich das Faktum? Ja, erinnert euch an 9/11, war wirklich eine dramatische Situation. Die meisten von uns werden sich noch genau erinnern, was sie an dem Tag gemacht haben, wie das Unglück passiert ist. Ja. Wenn ihr danach die politische Berichterstattung ein bisschen verfolgt habt, ganz am Anfang ist von Toten gesprochen worden. Ja, so und so viele Tote und das und so weiter. Das Frame wurde sehr schnell gewechselt auf Gefallene. Warum Gefallene? Weil das war eine klare Kriegserklärung der US-Regierung. Ihr kennt die ganzen Gesetze, die auf diesem Unglück eigentlich fußen, vom Patriot Act angefangen bis hin zu 100 anderen. Das muss ich rechtfertigen. Und rechtfertigen kann ich das mit einer Ausnahme, mit einer Kriegssituation. Dadurch eignet sich der Begriff Gefallene deutlich besser als Tote. Ja, weil Tote gibt es beim Verkehrsunfall auch. Ja, Tote gibt's beim, wenn jemand an Krebs stirbt, ist er auch tot. Ja, gefallen ist eine Kriegssituation, das hat einen Gegner. Ja, das Problem beim Krebs gibt's zwar einen Gegner, den ich aber nicht greifen kann, weil die Krankheit kann ich nicht beschuldigen, die kann ich auch nicht einsperren, die kann ich auch nicht eliminieren. Ja, bei kriegsähnlichen Zuständen kann man das sehr wohl. Bisschen weniger dramatisch, aber auch nicht ganz dumm, wenn ihr so ein bisschen drüber nachdenkt, wie wir selbst uns so dieses Thema Mindestlohn. Mindestlohn ist eher, ich sage es jetzt mal überspitzt, von der Arbeitnehmerseite formuliert. Ja. Da geht es um das, ich verdiene eigentlich mehr, ja, also verdienen noch nicht, aber ich verdiene mehr. Das heißt, Mindestlohn ist eigentlich so die untere Grenze, ich möchte drüber sein. Die Arbeitgeberseite spricht in der Regel von Lohnuntergrenzen. Ja, die sagen, okay, also eigentlich wollen wir eh so wenig wie möglich zahlen und das ist halt das Minimum irgendwie, was wir uns vorstellen können. Ja, bei Kollektivvertragshandlungen geht das ganz ähnlich. Die Gewerkschaft kennt es eh, kommt mit irgendwelchen abstrusen Forderungen. Die Arbeitgebervertreter kommen mit den gleichen abstrusen Forderungen in die andere Richtung. Ja, dann wird bis in die Nacht verhandelt. Werden Pizza gegessen, dann gibt es neue Verhandlungsabbrüche. Naja, und wir haben das die letzten Jahrzehnte ja gesehen. Ob das in Zukunft noch so sein wird, werden wir sehen. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie sich unsere neue Regierung zu diesem Thema Pflichtmitgliedschaft von Kammern tatsächlich dann outen wird. Bis in der Vergangenheit ist es so gelaufen. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht aus der jüngsten Vergangenheit. Umweltbundesamt, habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen. Ich meine, wir alle wissen, wo Klosterneuburg ist. Ich habe selber 15 Jahre in Tirol gelebt. Ich kann euch gleich sagen, da weiß kaum jemand, wo genau Wien ist. Ja, wo Klosterneuburg ist, schon gar nicht. Und jetzt müsst ihr das aus der Sicht eines Nicht-Wieners sehen. Ne? Der Standard formuliert das natürlich sehr hat schon die Kleinigkeit herausgefunden, dass nämlich Klosterneuburg der Heimatort der niederösterreichischen Landeshauptfrau sind. Kein unwichtiges Detail, würde ich einmal sagen. Der Standard bringt die gesamte Geschichte, naja, wir müssen 46 Millionen Euro zahlen, ja, was auch nur die halbe Wahrheit ist, weil die 46 Millionen kostet nicht der Umzug alleine, sondern die meisten dieser Kosten wären wahrscheinlich auch angefallen, wenn sie es in Aspern gebaut hätten, das neue Ding. Aber das ist zum Beispiel schon ein Frame, ja, ein eher negatives Frame. Die Presse gewohnt eher rechtsfreundlich, ja, die letzten Jahre und in den letzten Monaten sogar ganz extrem, einer der größten türkisen Fanboys in unserer Medienlandschaft. Die formulieren das ganz anders. Also wir haben das Faktum, dass halt irgendein ÖVP-Minister mit irgendeiner schwarzen oder türkisen oder wie auch immer Landeshauptfrau entscheiden möchte, dass das ein Amt, ja, von Wien, und ihr seht da, sie schreiben, wir wollen die ländlichen Gefilde stärken. Ja, wenn ich sowas lese, denke ich mir mal gut für Heidenreichstein in Niederösterreich, ja, das wäre, dort würden wir ländliche Gefilde stärken. Also das ist ein klassisches Frame, ja, ganz bewusst gemacht, weil natürlich niemand in der Türkis oder Schwarz oder sonstigen Partei sagen möchte, dass man nach Klosterneuburg geht, weil das die Heimatstadt von der Mikl Leitner ist. Ja, und dass dort der lokale Bürgermeister begeistert ist, na nicht. Ja. Die Mitarbeiter, die irgendwo im Süden von Wien wohnen, werden wahrscheinlich nur bedingt begeistert sein, die jetzt ganz kommod mit der U4 bis zur Friedensbrücke fahren, dort aussteigen. Und dann können sie, weiß ich noch nicht mal sicher, wo in Klosterneuburg. Ja, also für alle, die jetzt zuschauen, nicht wissen, wie groß Klosterneuburg ist, ja, also klein, kann ich mal sagen. Es ist aber keine ländliche Gefilde, es ist ungefähr 4 Kilometer von der Wiener Stadtgrenze entfernt. Also wenn ihr aus Döbling rausfahrt, werdet wahrscheinlich, wenn ihr das Ortsschild nicht seht, gar nicht bemerken, dass ihr Döbling verlassen habt und in Klosterneuburg aufgeklatscht sind. Ne? Also die Villen sind sowohl dort als auch da sehr nett. Das ist ein klassisches Framing, je nachdem, was ich mit einer Wortwahl aussagen und transportieren möchte. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Also ihr seht da auf den ersten Blick ganz klar, die Zivilklagen in Österreich steigen dramatisch an. Haben wir da so einen Punkt eigentlich? Ja, also ihr seht, das ist wirklich eklatant. Ne? Also wenn ich mal so die Skala da anschaue, das ist ja mindestens verdoppelt worden. Ja, das heißt, das erfordert strengere Gesetze und deren Durchsetzung. Das ist das Frame. Wie wir schon vorher gesagt haben, ist in der Presse so geschrieben worden. Die Zahlen, die da stehen, sind bitte nicht gelogen. Und das ist auch ganz wichtig. Framen heißt nicht lügen oder etwas erfinden. Alle diese Zahlen stimmen. Ich bin sogar ganz sicher auf die Kommastelle genau. Was fällt uns an der Grafik, wenn wir jetzt ganz genau hinschauen auf? Ja, sie haben die Zeitachse verdreht. Ich meine, ein kleiner lustiger Schmäh haben wir vielleicht irgendwann alle beim Studium am Anfang gemacht. Ja, sehr witzig ist auch die Y-Achse mit einem Logarithmus-Skalen. Ja, damit kann ich nämlich aus einer Geraden auf einmal eine Exponentialkurve machen und ähnliche Scherzchen. Wie ich 20 war, habe ich über sowas noch geschmunzelt und gesagt, sowas traut sich nie jemand in einer Zeitung veröffentlichen. Ja. Na, ich meine, nachdem es ja live gestreamt wird, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Es war wahrscheinlich ein Praktikant, der das versehentlich so gemacht hat. Ja. Die gleiche Grafik gibt es nämlich tatsächlich im Originaldokument des Justizministeriums. Da schaut sie normal aus. Vielleicht hat das jemand genommen und irgendwie im Photoshop versehentlich auf 180 Grad spiegeln. Ja, und dann hat er das wieder. Ich mein, kann passieren. Ich weiß es auch nicht. Also vielleicht war es ein Versehen. Ja. Nachdem ich nicht weiß, wer sie gemacht hat, kann ich das nicht beurteilen. Ich kann sehr wohl beurteilen, welches Frame hier bedient werden soll. Es soll eine Unterstützung für die politische Linie sein. Und ihr seht schon, da reden wir nicht von Lügen und Falsch und Fake News. Ja. Das ist kein Fake News, so die Zahlen stimmen alle. Also genau die gleichen werdet ihr sehen. Es sind oft so die kleinen Details. Denkt an dieses Wasserglas, das ist das klassische Frame. Das gleiche habe ich hier auch. Ja, da habe ich euch ein paar so Beispiele mitgenommen, durch die Bank bitte, für alle Parteien. Wir haben hier ein Posting von der ÖVP, ja, die neue ÖVP, dass dieses Frame gehalten hat, hat mich eigentlich bis zum Wahltag gewundert. Ja, da ist gar nichts neu, bis auf die Farbe, und selbst die Farbe ist eigentlich eh noch immer schwarz. Also wenn wir den Tiroler Landeshauptmann, den kann ich sehr gut fragen, also der sieht sich nicht als Türkiser, klarerweise, sondern als Schwarzer nach wie vor. Also das Frame, die ÖVP ist neu, obwohl sie weiß nicht, wie viele Jahrzehnte in der Regierung war, ist ein gelungenes. Das muss man wirklich neidlos anerkennen, hat super funktioniert. Die anderen Parteien sind bitte nicht besser. Ja, hier ist ein Beispiel von noch amtierenden Bundeskanzler Kern, der sich in einem wirklich sehr, sehr lustigen und netten Video als Kanzler aus dem Volk präsentiert. Ja, der tut da kicken und sagt, er kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Vergisst halt zu erwähnen, dass er bei seinem letzten Job 800.000 Euro im Jahr verdient hat, ne? Als ÖBB-Oberchefe. Das sind so kleine Details, ja. Also man lügt nicht, sondern man lässt halt ein paar Kleinigkeiten weg, ja. Und dass der jetzige Kanzler und vielleicht wahrscheinlich nicht mehr Kanzler in seinem Leben vermutlich keine großartigen finanziellen Probleme mehr haben wird, ist klar. Es sei mir auch vergönnt. Es ist ja nichts Böses, wenn man einen super Posten aufgegeben hat. Ich finde, die Message kommt sogar gut rüber, dass er das aufgegeben hat und dann trotzdem Politiker werden wollte, obwohl er dort einen Bruchteil verdient. Aber ihr seht, das ist ein klassisches Frame. Ich positioniere mich. Die SPÖ kann nicht mit einem Spitzenkandidaten ins Rennen gehen, der eigentlich zu den Top-Verdienern gehört. Ich sage mal, mit dem Gehalt bist du in Österreich nicht nur in den obersten 5%, sondern wahrscheinlich in den obersten 0,5%. Ja, das können andere Parteien genauso gut. Die Grünen gefällt mir auch sehr gut. Habt ihr vielleicht ein bisschen mitgekommen, diese Chosen im Heumarkt? Ja, das war ein Posting. Selbstverständlich wollen wir als Grüne, speziell als die grüne innere Stadt, kein Hochhaus in Wien. Wir machen eine Urabstimmung, Presseaussendung, nachdem die Urabstimmung vorbei war. Grün spricht sich gegen das Projekt aus. Naja, wir alle wissen, was die Realität gebracht hat. Ja, also das war ein klassisches, eine Nebelgranate, wie man auch dazu sagt, weil die Grüne Partei hat trotzdem diesem Projekt zugestimmt, Urabstimmung hin und her und eigentlich die Meinung der Basis auch hin und her. Ja, den Preis dafür haben sie unter anderem am 15. Oktober dafür bezahlt. Ja, Liste Pilz habe ich auch noch hergenommen, hat mir auch sehr gut gefallen. Wir sehen hier, wann war das? Am 25.07. Peter Pilz tritt mit eigener Liste an, das Todesurteil der Grünen, hat damals noch niemand wahrgenommen, aber es war es damals schon, und schreibt rein, wir gründen alles Mögliche, aber keine Partei. Ja, was ist das Frame? Ich bin neu, ich komme nicht aus dem Apparat. Weiß jemand, wie lange der Peter Pilz im Nationalrat Abgeordneter war? Ja, 31, ich hätte so um die 30 geschätzt, also da mich quasi zu verkaufen als Newcomer ist mutig. Ja, aber es hat funktioniert, also die Wähler haben ihm das geglaubt, er ist die neue Kraft. Ihr seht da, das war ein Posting auch von der auch auf der Presse am 1.8., also eigentlich nur 4 Tage später oder 5 Tage später. Nein, wir haben dann doch eine Partei gegründet, aber es ist nicht wirklich eine Partei. Okay, gut, Clubförderung wollen wir auch und Wahlkostenrückerstattung wollen wir auch. Und ja, die Entscheidung jetzt aus jetziger Sicht bitte goldrichtig, weil die Zahlen, die da stehen, ich habe es nicht nachgerechnet, 2,3 Millionen Clubförderung, 1,7 Millionen Partei. Ja, mag sein, Wahlkostenrückerstattung, nachdem er ins Parlament eingezogen ist, auch noch. Also finanziell hat sich so eine Entscheidung tatsächlich ausgezahlt. Also ihr seht schon, dieses Thema politische Framing geht bitte durch alle Banken durch. Es gibt wahrscheinlich keine Partei, die das nicht gemacht hat und auch nicht ständig macht. Ja. Es ist ein bisschen, ich nenne das immer so ein Drehen an der Wahrheit. Ja. Man muss immer die richtige Mischung finden. Wirklich lügen darf man nicht. Ihr habt vielleicht den Auftritt in einer Diskussionsrunde vom Kurz gesehen, wie diese OECD-Zahlen präsentiert hat, die Statistik. Ja, die haben schon gestimmt. Er hat halt die obersten 6 Länder vergessen. Ja. Wird wahrscheinlich der gleiche Fehler gewesen sein wie von dem Praktikanten, der die Grafik vertauscht hat. Solche kleinen Fehler, Missgeschicke würde ich sie nennen, können schon mal passieren. Und auf einmal ist Österreich nicht auf Nummer 13, sondern auf Nummer 3. Ja. Ist natürlich fein, wenn ich die obersten weglasse. Ja. Wir gehen jetzt zum, falls euch interessiert, ein bisschen in das technische Zeug. Wie macht man eine Kampagnensteuerung? Ja, ich habe kurz die Zahlen da zusammengeschrieben. Wir haben in der Nationalratswahl knapp 6.500 Postings gehabt. Ja, wir beobachten da immer die Partei selbst plus die Spitzenkandidaten und die nennenswerten Player. Also nicht bitte runter zu jedem Gemeinderat in Buxtehude, das wird ein bisschen ausufern, sondern die großen. Da kommen so auf 10, 12 Player, die sich auf Facebook tun. Als Interaktion, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wir haben öffentliche und nicht öffentliche Interaktionen auf Facebook. Ja, die öffentliche Interaktion kennen wir alle, dass die Reaktion, wie sie heißt, ich sage immer noch Like dazu, auch wenn es nicht mehr Like ist, sondern das weinende Smiley, das lachende, das Herzchen, der Daumen und so weiter. Dann das Kommentar, dann der geteilte Inhalt. Der Videoaufruf wäre auch noch eine öffentliche Interaktion. Dann haben wir ein paar nicht öffentliche, das ist Fotogalerie öffnen, Status-Message lesen und so weiter. Ja, Videos länger als 10 Sekunden anschauen, das sind auch Kennzahlen, die ihr in der Kampagnensteuerung braucht. Bei der Bundespräsidentenwahl, ehrlich gesagt nicht besonders überraschend, wir haben deutlich mehr Interaktionen. Nicht, weil die Bundespräsidentenwahl so viel spannender war, ganz im Gegenteil, sie hat einfach unendlich lange gedauert. Ja, der Wahlkampf hat de facto von Anfang Jänner 2016 bis Mitte Dezember, also Anfang Dezember am 4. war die Wahl. Also wir haben fast 12 Monate intensiv Wahlkampf gehabt. Ne? Im Nationalrat, das hat im Mai begonnen und de facto waren die Wahlkampfauftakte waren dann im Juni. Das heißt, wir reden von Juli, August, September bis Mitte Oktober. Von mir aus 4 Monate war wirklich intensiv Wahlkampf auf Facebook. So, ja, an dieser Stelle müssen wir uns leider von den Zusehern auf Dreisat verabschieden. Wir haben jetzt noch ein paar Zahlen, dass ich euch zeige, wie macht meine Kampagnensteuerung auf Facebook aus technischer Sicht. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns 2018 bei der Privacy Week. Was kostet ein Ticket für die Woche? 64 Euro würden sich nächstes Jahr auf jeden Fall auszahlen, hätten sich auch dieses Jahr ausgezahlt. Viele Grüße aus Wien.